Mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten. PMS Talks, dein Podcast für tabufreie Aufklärung, Körper- und Zykluswissen und Fempowerment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PMS Talks. Ich bin Dr. Mirjam Wagner und diese Folge ist die letzte Folge für dieses Jahr, 2025. Und am Ende des Jahres braucht es oft nochmal einen langen Atem, bei mir zumindest. Dunkelheit, viele Infekte, wahnsinnig viele Weihnachtsvorbereitungen für die ein oder anderen. Und dann dieses Jonglieren zwischen den Bedürfnissen von Kindern, Partnerschaft, Care-Arbeit, Lohnarbeit. Ich kann nur sagen, für mich ist das alles ziemlich herausfordernd. Ich bin beim Aufzählen von all meinen Dingen schon ein bisschen außer Atem gekommen. Und genau das ist eben der Punkt. Was oft zu kurz kommt, das ist dieses Atmen, dieses Mal zur Ruhe kommen, mal wieder Energie tanken können. Auf zu lange Phasen von Anstrengung folgt eben keine Entspannung, sondern dann noch ein To-Do, hier noch ein Check. Das alles kann in chronischem Stress enden. Und chronischer Stress, das wissen die meisten mittlerweile, der kann krank machen. Und deshalb geht es heute um das Thema Female Burnout und Mental Load. Warum so viele Frauen eigentlich so wahnsinnig erschöpft sind. Dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, die seit über 20 Jahren als Journalistin, Autorin und Beraterin zu Stress schreibt. Ihr Bestseller heißt Bevor der Job krank macht und Burnout und dann? Und wir haben uns auf einem Resilienz-Event kennengelernt. Und ich dachte sofort, wir müssen mal ein bisschen mehr sprechen. Für mein Wohlbefinden, für meine Seele, aber auch für die Seele meiner ZuhörerInnen. Deswegen herzlich willkommen, Carola Kleinschmidt. Schön, dass du heute mit mir sprichst.
Ja, Miriam, danke dir. Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung, weil, wie du schon sagst, gerade Frauen stehen ja oft so in der Ecke von wegen, die sind immer so gestresst und das hat ja Gründe und wir können was dagegen tun. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir sprechen und die einen oder anderen konkreten Tipps vielleicht auch weiterreichen können, aber vielleicht auch so ein bisschen Verständnis und Freundlichkeit mit sich selbst, weil das ist ja das Ding, ne? Oft sind ja die schlimmsten Anpeitscher wir dann noch selber, die da unzufrieden sind mit dem, was wir alles hinkriegen und ja, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Ich freue mich.
Ja, und ich glaube, das brauche ich jetzt zum Energietanken. Und ich hoffe, ein bisschen Energie geht jetzt auch an euch rüber. Carola, die erste Frage ist bei mir immer gleich. Für was brennst du, ich sag meistens, für was brennt dein Herz, wenn es um Burnout-Prävention in deinem Fall geht, gerade bei Frauen? Welche Message möchtest du heute mit diesem Interview in die Welt schicken?
Mein innerer Motor ist letztendlich, dass ich irgendwann selber gemerkt habe, ich mache und lebe eigentlich das Leben, was ich leben möchte. Und ständig ist da diese nagende Unzufriedenheit oder eben so ein Gefühl von Gestresstheit, ne? Ich konnte auch, als ich angefangen habe, meine Selbstständigkeit, das erste Kind, alles war echt so, wie ich das auch wollte. Und dann bin ich trotzdem abends nicht zur Ruhe gekommen. Und das hat mich so richtig beschäftigt und aufgerüttelt und ist dann mein Thema geworden. Also wenn du sagst, wofür brennt mein Herz? Dann dafür die Frage zu lösen, zu klären, wie bekommen wir ein Leben, das wirklich bunt und turbulent und voll sein darf, so hin, dass am Ende des Tages Zufriedenheit steht und nicht nach all dem Engagement oder nach all dem Herzblut noch sowas wie Unzulänglichkeit. Das habe ich einfach selbst erlebt und habe dann ganz viel durch Recherchen, ne, durch erste Artikel gesehen, ja gut, das bin ja nicht nur ich, das ist ja tatsächlich ein Volks- oder sogar ein weltweites Phänomen. Und das brennt jetzt schon seit 20 Jahren und ist noch lange nicht auserzählt, weil ja noch nicht alle damit was anfangen können, sodass sie ihren Alltag da gesünder gestalten können oder dieses Thema Stress in bessere Bahnen lenken können.
Oh, das klingt super. Das suchen die meisten Menschen, die ich kenne. Ja. Inklusive mir. Und ich glaube, das ist auch ganz schön schwierig. Ich bin in einer Welt groß geworden oder auch in einem Umfeld, gerade in einem Arbeitsumfeld, wo es nie gestoppt hat. Nie. Stopp oder Pause heißt faul. Immer noch sagen viele Menschen in Führungspositionen in der Medizin, ja, wer sitzt, ist faul. Das ist dann offensichtlich die Arbeitszeit nicht ordentlich eingesetzt. So, da kann man hier nochmal kürzen. Und es ist ganz schön schwierig, aus dieser Blase auszubrechen oder sich dann eine eigene gesunde Blase zu bauen, wo man diese Werte nochmal neu definiert. Aber lass mal von vorne anfangen. Das Thema heißt ja Burnout, Female Burnout und Mental Load. Was bedeutet denn Burnout eigentlich? Weil ich finde, der Begriff wird so flachs dahingelegt. Ich bin im Burnout, ist ja schon eine Trenddiagnose, sage ich mal ganz frech. Finde es furchtbar, wenn man das sagt, aber wird ja oft in den Mund genommen. Was steckt eigentlich dahinter, hinter Burnout?
Burnout ist tatsächlich ein gewisser Unterschied zur Depression. Also oft sagt man ja, ja, die Leute sagen, das ist Burnout, aber eigentlich haben sie doch eine Depression. Der Unterschied ist, eine Depression hat ganz viele verschiedene Ursachen. Burnout hat letztlich immer die Ursache Dauerstress. Also chronischer Stress, langanhaltender Stress, das hat unsere Psyche zerschreddert und dann nennt man es eben Burnout. Und eine Folge von Burnout sind zum Beispiel Depressionen. Mhm. Eine Folge kann aber auch sein Schlafprobleme. Jemand anders kriegt vielleicht einen Bandscheibenvorfall durch die ständige Anspannung oder Dauermigräne. Also die körperlichen Folgen zum Beispiel oder auch die sage ich mal, Missempfindungen, die man hat, können ganz unterschiedlich sein. Und Depression ist eben eine. Und Burnout entsteht durch langanhaltenden Stress. Man kann sich das so vorstellen, unsere Stressreaktion ist eigentlich super, weil die aktiviert uns ja, ne? Die setzt Energie frei. Deswegen ist ja auch das natürlich der Zustand, der in der Arbeitswelt der gewünschte ist. Und wenn es aber keine Zeit zum Auftanken zwischendurch gibt, dann kann es in Dauerstress münden und dann tritt sowas auf, was man Abnutzungserscheinung nennt. Also im Prinzip der super fokussierte Kopf kippt in so eine Unkonzentriertheit, weil da einfach nichts mehr, keine Energie mehr ist. Der angespannte Körper kippt in Schmerzen, Muskelschmerzen, sonst was. Der angespannte Geist kippt in Schlaflosigkeit. Also man kann so richtig alles, was im Stress aktiviert wird, wird im Burnout im Prinzip geschreddert, sage ich mal, durch diesen lang anhaltenden, dauerhaften Stress. Deswegen hat es ja auch so viele Symptome. Also Burnout sagt, man hat über 200 Symptome, ist natürlich insofern auch schwierig mit der Diagnose. Du hast gerade schon gesagt, galt lange als Modekrankheit. Inzwischen hat es ja im ICD-10 und auch im ICD-11 eine Ziffer. Also das sind diese Nummern, nach denen Ärzte Diagnosen stellen, Ärzte und Ärztinnen. Allerdings steht da immer drin, durch lang anhaltenden Stress in der Arbeit, in der Lohnarbeit. Mhm. Ich so denke, das Ding haben doch auch schon wieder Männer gemacht, ne? Mhm. Dass das da nicht vorkommt, dass langanhaltender Stress natürlich viele Ursachen haben kann. Pflege, Kinder, Vielfachbelastung. Also auch da ist das wenig gut beleuchtet. Und tatsächlich wird es nicht so selten, nicht so häufig diagnostiziert, einfach weil es für die Ärztin der Diagnose keine zusätzlichen Gelder bringt. Das ist eine Zusatzdiagnose. Das heißt, die Diagnose, die die Leute erhalten, sind die Schlafstörungen, die Depressionen oder die Ängste oder der Bandscheibenvorfall oder die Dauermigräne und nicht unbedingt Burnout.
Du hast gerade eben schon gesagt, es muss ja nicht nur die Lohnarbeit sein, es kann ja auch die Care-Arbeit sein. Ich hatte den Begriff Mental Load auch noch im Titel mit drin. Kannst du hierzu auch noch mal was sagen und wie das eben zu Burnout beiträgt?
Wenn wir so einen kleinen Schritt zurückgehen, ne, man kann sich ja fragen, ja, was ist denn das mit dem Stress? Man kennt ja auch irgendeine Freundin, wo man denkt, naja, wenn ich deren, sage ich mal, Tätigkeiten oder Aufgaben hätte, dann hätte ich aber keinen Stress, aber die jammert immer so. Also das ist ja so ein Thema, was sehr zwiespältig besprochen wird. Und wenn wir uns einigen, dann ist der Stress, der krank machen kann, immer das Gefühl, ich stehe vor einer Herausforderung, ich aktiviere alle Energie, die ich habe, um die zu meistern, aber ich bin unsicher, ob ich es schaffe. Das ist der Stress, der nicht so gesund ist. Weil wenn ich mich anstrenge wie bei einer Bergwanderung und weiß, ich komme da oben an und dann ruhe ich mich beim Spinatknödel aus, dann ist es eigentlich das, was man als gesunde Stressreaktion benennen kann. Ne? Dann strenge ich mich an, dann entspanne ich mich wieder, tanke neue Energie und weiter geht's. Und jetzt haben wir dieses Ding beim Mental Load, ist genau die ungünstige Situation von Stress. Mir ist es total wichtig, dass meine Familie läuft oder dass ich die Vereinbarkeit Familie und Beruf hinkriege. Und ich muss eben an 1000 Dinge denken. Das ist ja die unsichtbare Care-Arbeit, ist das Mental Load, also an was ich so alles denke. Und ich habe gleichzeitig immer das Gefühl, es hört nie auf und vielleicht vergesse ich was Wichtiges. Und dann ärgere ich mich ja vielleicht auch sogar noch darüber, dass ich das alles auf dem Zettel habe. Das kommt dann noch dazu, verstärkt den Stress. Und das heißt, es ist ein enormes inneres Vibrieren, was aber ja im Außen bis vor kurzem gar nicht ansprechbar war. Und insofern konnte man auch nicht aktiv Lösungen finden. Und das ist natürlich die komplette Stressfalle.
Mhm. Ist ja auch nicht so akzeptiert. Du hast gerade dieses Thema, oder vielleicht habe ich es auch direkt projiziert, mit dem Muttersein angesprochen, dass ich ja will, dass meiner Familie gut geht. Kann ja auch ein Vater genauso denken, ja. Weil traditionell waren es eben die Mütter, die dann diese ganze Verantwortung, dass es der Familie gut geht, übernommen haben. Und ist es häufig immer noch. Doch draußen gilt ja das Bild dann doch mit dem ein bisschen Haushalt, das schaffe ich schon allein, sagt man so easy peasy oder wie das Lied geht.
Ja.
Das überhaupt nach außen zu kommunizieren und dass das sichtbar wird, dass das ein Fulltime-Job ist, der wahnsinnig herausfordernd ist, da sind wir ja heute oftmals noch nicht mal, ne, dass das anerkannt ist.
Da sind wir wirklich noch nicht und das ist eben gemein, ne? Im Außen hat ja keiner ein Interesse daran, das sichtbar zu machen.
Ja.
Dann müsste man es ja entweder bezahlen, also die Gesellschaft könnte ja auch sagen, okay, Frauen haben so und so viel Vorteile steuerlich oder sonst auch was auch immer, ne, weil sie diese Hausarbeit oder diese Mental Load Arbeit machen. Wenn man es benennen würde, müsste man es ja einberechnen. Da gibt's ja auch moderne Ökonomen, die das durchaus einberechnen. Im normalen gesellschaftlichen Bild nicht, weil es praktisch ist. Ist ja schöner, wenn jemand kostenfrei arbeitet. Und wir selber tun das ja auch. Also man muss es ja sagen, die Frauen sind ja nicht unbedingt anders gestrickt. Wir freuen uns ja auch, wenn wir irgendwas kostenfrei bekommen, wenn die Haushaltshilfe nur 10 Euro die Stunde kostet, ja, sage ich mal. Also man ist da ja ein bisschen mit dieser Care-Arbeit generell abwertend. Auch als Frau muss man sich eingestehen, ne? Also Erzieherinnen sind schlecht bezahlt und niemand wehrt sich dagegen, auch die Mütter wenig eigentlich, ne? Also, das heißt, die ganze Care-Arbeit ist ja abgewertet und unsichtbar und wird einem ja noch verkauft, als müsstest du ja alles nicht machen. Ist doch nicht so schlimm, wenn das Kind keine Banane dabei hat in der Schule oder kein Pausenbrot. Das stirbt doch nicht, wenn es nicht die Mütze auf hat. Und da habe ich eine ganz klare Meinung zu, da werden Mütter richtig verarscht. Weil auf der anderen Seite gibt es ja einen Riesenaufgebot, um die Vernachlässigung von Kindern abzufangen, um die Armut von Kindern abzufangen, um die Schulbildung von Kindern aufzuholen. Das heißt, das ist ja Quatsch, was einem da erzählt wird, dass dieses ganze Kümmern und Denken übertrieben wäre. Tatsächlich kämpft man da, wir Frauen und auch die Männer, die das machen, ganz schön. Aber was wir machen können, gleich hier die Hacks in der Familie. Ich habe jetzt gerade noch mal das tolle Buch von Frau Kamarata, die Mental Load Falle, gelesen. Wir können zum Beispiel mal uns einen Zettel nehmen, DIN A4 Blatt, vielleicht reicht es nicht, DIN A3 Blatt, und mal so Wolken aufschreiben für die nächste Woche, die Themen, um die wir uns kümmern. Also Schulfreizeit des einen Kindes, Weihnachten steht an oder Silvester oder der Urlaub nächstes Jahr. Ein Bett muss gekauft werden, irgendwas muss renoviert werden. Also so, hat man mal da die, das wären ja schnell 10 Themen. Und dann macht man in kleinen Wölkchen außenrum alles, was da dranhängt. Handwerker anrufen, vorher Sachen einkaufen, mit der Oma absprechen, die andere Tante hier ausladen, weil die verstehen sich nicht, so und so und so. Und dann legt man das mal zum Beispiel zumindest seinem Partner, Partnerin vor und sagt, okay Baby, ich habe es mir mal angeguckt, da sind die Sachen und was da alles dranhängt, wie wollen wir es aufteilen? Und so wird es überhaupt mal sichtbar, dass es eben nicht nur darum geht, ich kaufe, weiß ich nicht, was mache ich? Ich überlege mal, welchen Urlaub wir könnten wir nächstes Jahr machen oder das Kind kommt in die nächste Klasse, was steht an? Sondern das sind ja eben ganz viele Dinge außenrum, die oft nur in unserem Kopf stattfinden. Ne, die Partner oder die anderen Leute, die nicht so viel Mental Load übernehmen, die machen ja oft nur so haptische Sachen, also wie den Einkaufszettel abarbeiten. Aber die überlegen nicht, dass das Kind seit neuestem keine Laktose mehr zu sich nimmt oder was auch immer, ne? Das fehlt. Das ist auch oft nicht sichtbar. Und das können wir wirklich mal in einem ersten Rutsch sichtbar machen.
Das ist ein sehr, sehr plastisches Beispiel. Finde ich großartig. Wird direkt aufgenommen. Wir haben uns ja zu Hause aufgeteilt, jetzt da wir zwei Kinder haben. Und mein Partner ist für die Schule zuständig komplett. Und ich bin für den Kindergarten zuständig komplett als Ansprechpartner. Mhm. Das ist nochmal, das ist eine einfache haptische Aufteilung erstmal, ne? Da war man ganz klar hier dies und das. Das ist auch ein schöner Einstieg, finde ich. Aber genau. Auch ganz spannend übrigens. Ich habe mich gestern erst mit meiner Praxispartnerin unterhalten. Trotzdem werden die Mütter ja oft angesprochen dann von den Institutionen oder als erste Instanz, ne? Dann kriegt sie eine E-Mail mit. Diese E-Mail geht an alle Adventsbastelmamis. Ist das die korrekte Absolut. Ansprache für eine Rundmail an die Eltern? Nein.
Nein. Aber natürlich hat auch die Person, die das macht, den Mental Load, die gesellschaftlichen Veränderungen mitzudenken. Und da denke ich zum Beispiel persönlich, wir können milder mit uns allen sein. Wir können auch sagen, okay, die Lehrkraft, ja, irgendwie hat sie es jetzt halt so gemacht, wie sie es schon immer gemacht hat, auch um Ressourcen, Zeit und Energie zu sparen. Und natürlich kann man zurückschreiben, danke für die liebe Einladung, mein Mann fühlt sich auch angesprochen, der kommt diesmal basteln. Also Man kann ja sanft und freundlich das verändern. Und es ist ja aber immer noch Fakt, dass es 90% der Mütter sind. Also, da ist wirklich meine Haltung, hart dranbleiben, aber wohlwollend mit uns allen. Weil sonst haben wir wieder den Mental Load, dass wir uns über die Lehrkraft ärgern oder über die Erzieherin. Wenn das, sage ich mal, keinen wirklichen Move nach sich zieht, dass ich sage, okay, ich spreche das mal in einem Elternabend an, wie wollen wir eigentlich diese Ansprachen haben? Ich fände es schön, wenn das diverser ist und so. Das kann man ja machen. Aber wenn man sich das jetzt nicht vornimmt, dann finde ich es auch, ja, oftmals vergebliche Energie eigentlich, sich dann mit sowas zu lange aufzuhalten.
Sehr wichtiger Punkt. Da geht die Spirale nämlich wieder im Kopf los. Und dieser Ärger, der hält sich immer so lange. Wohingegen die Freude so schnell vorbeigeht und der Ärger, der bleibt so
klein. Das ist unser Gehirn. Das Gehirn ist gepolt auf Gefahren. Mhm. Und das Positive oder das, was gut klappt, das müssen wir uns richtig aktiv bewusst machen. Ne? Sonst verschwindet das, das stimmt.
Ich wollte nochmal auf die Symptome so ein bisschen eingehen. Du hast das so schön definiert. Die sind unspezifisch, die Symptome, würde ich so mal nennen, grob. Oder sie sind zu vielfältig und unspezifisch. Und es kann, ja, bei der einen so sein und bei der anderen Person so sein und dann vielleicht auch wechselnde Symptome. Wie erkenne ich denn dann, dass ich Burnout habe oder dass ich da gerade reingleite? Ich finde, man muss auch gar keine harten Grenzen ziehen, ehrlicherweise. Mm-mm. Wann merke ich, hier ist nicht nur viel los, sondern hier wird es echt gefährlich?
Also es gibt tatsächlich aus Schweden ganz interessante Studien. In den 1990er Jahren, da veränderte sich die Gesellschaft, der Stresspegel stieg. Und die haben so, können die Daten von den Krankenkassen auswerten. Das dürfen wir hier ja nicht. Das ist ja auch okay, die dürfen das. Und die haben festgestellt, die allerersten Anzeichen sind wirklich so nach 1-2 Wochen Dauerstress, kriegen die Leute Schlafprobleme. Weil das Cortisol, das Stresshormon, sich abends nicht mehr abbaut. Das ist eigentlich so gedacht, dass das tagsüber uns wach hält und abends wird es abgebaut auf null und dann können wir schlafen. Wenn wir zu viel Stress haben, dann wacht man so morgens um 4 typischerweise auf und denkt schon gleich an den Job oder an die Familienaufgaben. Ne?
Ja, 4 das Uhr ist so ein, aufwachen.
Genau.
Voll das ist so ein, Thema.
Voll das Ding. Ne? Typisches Anzeichen für zu viel Stress. Wir können nachher uns nochmal angucken, was kann man da tun. Dann ist so, die Leute sagen fast immer, nee, das Bett ist wohl schlecht oder ist jetzt halt heute mal so, morgen wieder so. Also wir merken nicht, dass es was mit unserem Stresspegel zu tun hat oder wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann geht es oft weiter. Also im Prinzip, wenn du sagst, woran erkennt man es, zum Beispiel an dieser schleichenden Entwicklung. Eigentlich bin ich ein ganz zugewandter, fröhlicher, zupackender Mensch und dann kriege ich Schlafprobleme. An der zweiten Stufe werden wir so gereizt. Also es ist dann so ein bisschen, wir sind dünnhäutiger als sonst, obwohl wir sonst eigentlich uns auch als ganz stabil kennen. Es gibt ja ganz sensible Leute, da ist das dann kein Zeichen, aber bei Menschen, die eigentlich sonst ganz ausgeglichen waren. Wir ziehen uns zurück. Wir finden, alles wird zu viel. Alles, was eigentlich Kraftquelle ist, Yoga, Freunde treffen, ein Hobby, hat man das Gefühl, hat man entweder keine Zeit oder auch gar keine Energie mehr. Und jetzt kommt ein Zeichen, was wirklich sehr aussagekräftig ist, die Erholungsfähigkeit schwindet. Also wenn du merkst, auch das Wochenende bringt dich eigentlich nicht wieder in deine Energie. du nutzt das zwar, um wieder irgendwie in so einen Status von Arbeitsfähigkeit zu kommen oder den Feierabend, wenn man den dann hat als Mutter, aber eigentlich kommst du nicht wieder in so eine Energie, die du von dir kennst. Und das sind richtige Warnzeichen. Gleichzeitig fängt es da immer an, auch mit den körperlichen Sachen, ne?
Also, darf ich mal kurz, bevor du auf die körperlichen Sachen gehst, was sagen? Und zwar, ich finde das nämlich schwierig als Mutter mit Kleinkindern, sich am Wochenende zu erholen.
Es ist auch nicht so. Also das Ding ist, wenn wir uns anschauen, was wäre jetzt ein gesunder Umgang mit Belastung? Belastung haben wir. Also es geht erstmal immer darum zu gucken, wie kriege ich die Situation, die ich meistern will und muss, so gemeistert, dass ich nicht immer am Rande dieser Gefühle, oh Mann, schaffe ich das oder muss ich noch mehr mich anstrengen? Sondern eher so, die Herausforderung, okay, so meistere ich die oder Hilfe hole ich mir oder. Also das sind wirklich Kompetenzen, die wir aufbauen müssten im Idealfall. Und wenn du sagst Erholung, ist das natürlich total utopisch, dass Mütter sich das Wochenende erholen. Aber es ist natürlich nicht utopisch, dass man mit der Familie abspricht, auch mit zwei kleinen Kindern. Sonntagnachmittag hat Mama 2 Stunden frei und dann geht sie schwimmen oder sitzt in einem Sessel in einem Zimmer und liest oder. Also da sind wir auch manchmal mit uns sehr unfreundlich, dass wir uns wirklich aus verschiedenen Gründen da nicht ausklinken wollen. Ich habe jetzt bei dir schon gehört, du teilst dich das mit deinem Partner, Partnerin. Da wäre die Frage, was ist so eine Zeit, in der ich anfange, mich zu erholen? Also reicht mir 2-mal am Tag eine 1/2 Stunde spazieren? Oder ist es die Yogastunde am Sonntagmorgen? Also was ist es? Natürlich können wir als Eltern nicht, ich brauche mal 48 Stunden mit meinem Kumpel. Das ist eher selten. Aber diese kleineren Slots, die können wir uns schon schützen. Oder gehe ich vielleicht alleine auf den Markt, weil ich das erholsam finde? Oder habe ich nach dem Mittagessen irgendwie 1/2 Stunde, wo ich in Ruhe Zeitung lesen kann? Also dann natürlich auch ein bisschen zu gucken, was ist es? Und da fängt es dann an. Viele Frauen sind schon so erschöpft, dass sie eben die Erholungsfähigkeit angefressen ist. Die wissen schon gar nicht mehr, was sie machen wollen. Die wissen schon gar nicht mehr, was sie erholt. Und das ist dann tatsächlich ein schwieriges Feld, ne? Also da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz. Wenn wir gar nicht mehr wissen und wir haben auch nicht mehr die Kraft, uns dafür einzusetzen, dann kommen wir natürlich immer tiefer in so eine Erschöpfung. Und dann ist wirklich manchmal der harte Cut wie so eine Kur oder sowas.
Die Mütterkur, die ist ja dann schon wieder, ich weiß noch, meine Mutter war mit mir damals in Kur. Das ist ja schon wieder irgendwie dann doch dann was Akzeptiertes, dass man dann einmal 4 Wochen raus darf.
Das ist total interessant. Vorher ist man überhaupt nicht abkömmlich und dann ist man plötzlich 4 Wochen weg. Da denke ich auch, der Irrsinn. Also, wenn wir uns das jetzt mal klar machen, dass wir dann plötzlich 4 Wochen ja weg sein kann oder wenn wir ein Burnout wirklich haben, sind wir auch mal 6 Wochen weg vom Fenster. Ja. Weil dann ja oft erst alles hochkommt, was da so schiefgelaufen ist bei einem oder was auch körperlich schwierig und wo man wirklich sich wieder richtig aufbauen muss. Das heißt, wir könnten uns eigentlich schon so ein Stündchen, 2 gönnen. Und wenn jetzt hier Zuhörerinnen sind, die sagen, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es ist, dann kannst du mal eine Liste machen, was hat dich früher interessiert. Einfach mal runterschreiben, mindestens 20, 30 Dinge, dein Gehirn muss schon ein bisschen in Fahrt kommen. Was war mal was, was mich interessiert hat und entspannt hat? Und dann wird es Espresso trinken, in die Sonne gehen mit einer Freundin. Ah, Kino, stimmt. Ach, eine Lesung. Und plötzlich geht's los, ne? Und dann kannst du gucken, okay, was sind kleine Sachen? Was sind größere Sachen? Was sind schon die Wow-Sachen, wo ich so denke, okay, müsste man richtig planen? Und damit anfangen. Und sich diese Erholungsfähigkeit wieder erlauben und dahin zurück. Weil das ist nämlich das, was fehlt. Es ist nicht das, dass wir zu viel Stress haben unbedingt, sondern es ist, dass die Erholungsfähigkeit dazwischen fehlt. Und manchmal wissen wir auch irgendwann nicht mehr, wozu wir das alles machen.
Ist natürlich auch gar nicht so einfach, sich diesen Freiraum zu gönnen. Sehe ich immer wieder, gerade in unseren Familienstrukturen, die ja oft einfach dann 2 Menschen auf 2 Kinder sind. Und da ist keine Oma, kein Opa, keine Freundinnen, die die Kinder mal zwischendurch wegnehmen können. Und dann ist es ja echt so, dass man, also ich kenne das auch, der Partnerperson dann einen Freiraum gibt, aber dann doppelt das Doppelte hat. und dann quasi komplett fertig ist, wenn die Partnerperson zurückkommt, dann muss die das wieder auffangen.
Also man muss wirklich sagen, die Individualisierung hat da eine Schattenseite. Die ist ja schön, dass einem nicht mehr jeder in die Erziehung reinspricht und so, ist alles super. Und auch, dass die Männer natürlich oftmals sich dann doch heutzutage mehr engagieren, weil man es als Paar geklärt hat, aber wirklich bildet Banden. Tauscht, wenn es geht, mal die Kinder Nachmittag oder auch eine Nacht. Wir haben früher unsere Kinder bei Freunden, die haben dann beide Kinder genommen. Vor allen Dingen zum Beispiel die alleinerziehenden Freundinnen, die sagten, wenn ich schon ein Kind da habe, dann ist mir das ganz egal, ob ich 3 oder 5 habe. Und das nächste Wochenende erhole ich mich ja, weil dann ist mein Kind sowieso beim Papa, wenn das gut läuft. Und das fand ich echt voll krass, dass die gefühlt mehr freie Zeit hatte, als wir uns das geben konnten. Total absurd. Babysitter, wirklich zu gucken, okay, ey, durch das Ehegattensplitting, wenn man es macht, spart man ein bisschen Geld. Dieses Geld, meiner Meinung nach, nicht in den nächsten SUV investieren, sondern in die, weiß ich nicht, lass es ein paar 100 Euro oder sonst was sein, für einen Babysitter ab und zu. Es gibt ja auch ehrenamtliche Angebote, Leihomas, es gibt Leute, die wirklich auch Lust haben. Und da ist natürlich wirklich der Punkt, wie weit gestehe ich mir selber ein, dass es faktisch zu viel ist.
Ja.
Und ich es teilen möchte, auch um meinen Kindern zu zeigen, wie eine gute Gesellschaft aussieht, dass man Menschen vertrauen kann, dass man, muss man natürlich gut auswählen, ist gar keine Frage, aber inwieweit stütze ich auch das System, indem ich diesen ganzen Mental Load weiter verschweige, dass es mir nicht gut geht, weiter verschweige, dass ich eigentlich Entspannung brauche oder mal 2 Stunden mit meinem Partner. Also da diese Ehrlichkeit, da trägst du ja auch zu bei, Mirjam. Da trägst du ja auch dazu bei, dass wir uns alle diesen ja Unterdrückungsmechanismus tatsächlich durchschauen. Dass Erschöpfung durch Überlastung, das hält ja auch alles still. Das ist ja so krass. Also da wirklich das nicht mehr mitzumachen.
Ne? Nicht mehr mitmachen. Es ist super schwierig, ich mach's halt. Dann mach ich's halt noch. Dann mache ich es halt auch noch. Ich schaff das schon. Aber zu sagen, ich schaff das irgendwann nicht mehr und es dann auch nicht mehr zu machen, das ist, glaube ich, die größte Stärke.
Aber das kann man sich vielleicht vorstellen wie so eine Waage. Weil es ist ja toll, dass du jemand bist, der sagt, ich schaff das und das. Ich meine, du bist Ärztin oder ne, unsere Zuhörerinnen sind auch sehr aktive Leute. Ich bin zum Beispiel eher so, da muss schnell was gemacht werden. Ach ja, cool, das klingt spannend. Also, ne, gibt ja solchen und solche Typen. Und sich aber wie einer Waage vorzustellen, in der einen Seite ist meine Gabe, ich kann es schnell oder ich kann immer noch mehr tragen. Und dann zu gucken, was wäre denn das hilfreiche Gleichgewicht? Bei mir ist das zum Beispiel Bedenkzeit. Ich brauche ein bisschen Bedenkzeit, um diesen Impuls schnell, schnell, toll, toll auszubremsen. Bei dir wäre es vielleicht, wenn man stark, stark, stark ist, dann wäre vielleicht das Gegengewicht, ach Mensch, ich mache mir mal eine kleine Challenge draus. Wo kann ich mir überall Hilfe holen? Nur um das zu fühlen mal. Um dieses Tragen ist ja eine große, große Gabe. Auch die Mütter, die sich kümmern, jeder, der sich, ist ja eine große, große Gabe. Bloß oft fehlt dieses Gegengewicht. Wer kümmert sich um mich? Wo lasse ich mich bekümmern? Und da so zu gucken, ja, in die eine Waagschale habe ich schon alles reingeschmissen, aber was wäre eigentlich in der anderen Waagschale wichtig, damit es in so eine Balance kommt? Also oft ist ja die Idee oder die Angst, dass man sich ganz verändern muss. Oder dass man dann, ja, wenn man weniger stresst, dann müsste man anderer werden. Oberflächlicher oder scheißegal Haltung. Nee, das stimmt überhaupt nicht, sondern das, was wie wir sind, ist ganz, ganz toll. Es ist bloß, dass wir genauso freundlich mit uns sind wie mit den anderen.
Hast du eigentlich Statistiken, Männer, Frauen, wenn man jetzt mehr denkt, Burnout?
Gibt es ja tonnenweise, ne? Also man sagt so, die Krankenkassensachen, wie gesagt, dass die Statistik der Krankenkassen ist so mittel, weil dieses Thema Burnout wird ja nicht so oft dann diagnostiziert. Aber auch da sind es bei den Frauen eher 6%, bei den Männern eher gut 3. Ne, wo das bei den Krankheiten immer wieder auftaucht. Aber jetzt gibt's gerade wieder eine große Studie der TK, Stressreport Deutschland. Und da ist es wieder so, dass 70% der Frauen sind häufig oder manchmal gestresst und nur 60% der Männer sagen das von sich. Ne? Und es hat eine Logik. Also die Frauen haben ja einfach 1000-mal mehr auf dem Zettel. Und um das auch nochmal gleich aufzuklären, ich kann ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn die Männer die Jobs hätten, die die Frauen haben, wie Erzieherin, Grundschullehrerin und Sonstiges, dann hätten die mindestens die Burnout-Rate. Also es ist nicht so, dass die Frauen empfindlicher sind, sondern sie haben eigentlich, finde ich, eine bessere Resilienz, weil sie sich ja mehr verbinden, sie sprechen mehr, sie können ihre Gefühle besser einordnen, sie haben grundlegend eine bessere Resilienz. Aber sie haben derart viel mehr von dieser extrem fordernden Arbeit, die auf vielen Ebenen eben fordert, emotional, aber auch ganz pragmatisch, dass sie einfach dadurch immer so dastehen, wie wenn sie mehr Stress hätten.
Ja, und gleichzeitig wird diese weibliche Erschöpfung total häufig psychologisiert oder bagatellisiert in unserer Gesellschaft. Ist das historisch wahrscheinlich aus dem Patriarchat erwachsen? Wie kann man sich das denn erklären?
Man hat ja immer gesagt, die Frauen sind die schwächeren Wesen, aber das hat man ja einfach nur behauptet und hat sie ferngehalten. Ja. Letztens war das doch die erste Triathlonläuferin, der wurde verboten mitzulaufen, weil man sagte, nee, da kann man nicht so weit laufen als Frau. Und dann hat die sich irgendwie im Busch versteckt und ist dann in die Gruppe reingesprungen beim New York Triathlon und ist dann mitgelaufen. Das ist echt, da habe ich gestern das gelesen, fand ich wieder so irre, dass ja Frauen ja strukturell ganz viele Dinge abgesprochen werden. Sie hätten auch kein Machtstreben und so. Und interessanterweise sind das aber alles Dinge, die einen den Mental Load vom Halse halten, die einem abgesprochen werden. Also wenn du jetzt sagst, das wird psychologisiert, bagatellisiert, dann ist das natürlich ein Schutzmechanismus der Gesellschaft, den wir ja nicht nur bei Frauen haben. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, erleben das genauso, dass ihr Empfinden bagatellisiert wird. Diverse Menschen erleben das genauso, dass ihr Bedürfnis, sich in ihrer Genderfluidität zu verorten, bagatellisiert wird. Also, naja, kannst du ja doch rosa Haare machen, wo ist denn jetzt das Problem, musst du nicht deinen Namen ändern. Also, das haben wir ja einfach ganz oft bei allem, was nicht dem 40 Jahre Vollzeitmann entspricht. Das trifft nicht nur die Frauen. Die Frauen sind einfach jetzt die größte Gruppe, bei der das am meisten auffällt und unter den Marginalisierten vielleicht auch immer noch die stärkste.
Ich möchte einmal noch zum Ende den Schwung kriegen zu gynäkologischen Erkrankungen, beziehungsweise das auch noch mal ein bisschen unterstreichen. Nicht nur Erkrankungen, stopp, zu normalen Phasen im Leben, die jeder Mensch durchlebt, die noch mal besonders stressanfällig sind. Sei es die Pubertät. Also ich rede jetzt vor allen Dingen über Frauen und Menstruierende oder Menschen mit Gebärmutter, sei es Menschen mit PMS, PMDS, sei es Menschen mit Endometriose, sei es Menschen mit perimenopausalen Beschwerden, sind alle besonders anfällig auf das Thema Stress. Es kann Beschwerden verstärken, bewusst und unbewusst. Es ist wichtig, glaube ich, sich das bewusst zu machen. Und ich mache gerade eine Weiterbildung in Menopausenmedizin in den UK. Und da habe ich eine spannende Studie gefunden. Und zwar 75% der Frauen fühlen sich in der Perimenopause nicht mehr so arbeitsfähig wie vorher. 75%. Also da ist eine Einschränkung in den kognitiven Leistungen durch Brain Fog, ja diesen Nebel im Kopf, aber auch durch Hitzewallungen und andere Symptome, die Menopause oder der perimenopausale Übergang so mit sich führen kann. Und das ist doch marktwirtschaftlich eine Katastrophe. Was könnte man da besser machen? Oder wie könnte man dort supporten? Kennst du Best-Practice-Beispiele, wo sowas passiert? Weil ich finde das so, so essentiell. Das kann nicht sein, dass sie rausfallen oder dass wir rausfallen an einem bestimmten Moment, wo einem einfach geholfen werden könnte.
Also, ich glaube nicht, dass die Frauen rausfallen, sondern die strengen sich einfach noch mehr an und erleiden dann eher einen Burnout oder so, ne? Oft ist es ja so, Frauen performen so gut, die werden immer noch gute Arbeit gemacht haben. Das ist einfach das Gefühl. Man muss sich anders vorstellen. Wenn die besser versorgt werden durch Menschen wie dich, wie die durch die Decke gehen würden, die Frauen mit Lebenserfahrung. Das ist es, finde ich eher, diese Idee. Was kann man tun? Natürlich könnten Firmen Ressourcen zur Verfügung stellen, Zugriff auf Frauenärztinnen, die gut beraten. Ich kenne manche PME-Familienservice, für die arbeite ich manchmal. Die haben tatsächlich das Wechseljahresthema aufgenommen in ihre Angebote der Unterstützung, dass man da anrufen kann, dass man vielleicht manche Fragen klären kann. Natürlich könnte das BGM, also das betriebliche Gesundheitsmanagement, das Thema aufgreifen. Natürlich könnte es Awareness-Schulung für die Führungskräfte geben oder freie Tage, das gibt es ja tatsächlich manchmal in Unternehmen. dass man sagt, okay, ich kann auf Homeoffice wechseln, wenn ich mich nicht so gut fühle und dann meine Meetings, die wichtigsten sind, so richtig mich dafür stark machen, aber den Rest vielleicht erholen. Also, aber es gibt natürlich auch, das weißt du jetzt besser als ich, ich glaube, es gibt für viele Schwierigkeiten rund um die Wechseljahre sehr gute Hilfe, die aber noch nicht so gut in Anspruch, also, oder es gibt, musst du nochmal sagen, aber ich glaube, es gibt mehr, als oft in Anspruch genommen wird. Und dann gibt es wenig Rücksicht und die Mischung ist natürlich stressend. Aber unterm Strich würde ich sagen, die Frauen performen immer noch mindestens so gut wie ihre männlichen Kollegen.
Gut, dass du das nochmal unterstreichst. Ja, klar. Ja, ich meinte eher aus dem Raster zu fallen und dann oft eben nicht mehr die Beförderung. Es gibt auch Menschen, die dann den Job wechseln.
Das ist eben richtig schlimm, dass es die Frauen wieder zu sich nehmen und dann sagen, okay, dann bin ich jetzt wohl für den nächsten Karriereschritt nicht geeignet.
Genau.
Und sich auch nicht dessen bewusst sind, dass zum Beispiel auch diese Sachen ja Phasen sind. Also ich bin jetzt schon durch die Perimenopause durch und durch alles. Und ich muss sagen, ich bin so leistungsstark wie nie davor. Weil ich nicht mehr durch unglaubliche Blutstürze unterbrochen werde, weil ich nicht mehr durch Magenkrämpfe, die mich plötzlich überraschen, auf einer Dienstreise unterbrochen werde. Und das finde ich so krass. Mhm. Aber natürlich habe ich auch in meinen jüngeren Jahren mega performt. Also ja. Das hat mir natürlich keiner angesehen, dass ich da eigentlich gerade denke, ich würde lieber ins Bett mit einer Wärmflasche und stattdessen eine Moderation mache oder einen Artikel schreibe. Das ist eigentlich das Schlimme, dass die Frauen auch da ja noch diesen Stress haben, weil sie oft nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Und die Prämisse ist, keiner darf es merken. Ich glaube, schon das würde entlasten. Das weiß, musst du mal dazu sagen. Ich glaube persönlich immer in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir dürfen uns zeigen, wir dürfen über Sachen sprechen, sinkt der Stresspegel.
Ja, für einen selbst. Das Gegenüber, so erlebe ich das, wenn ich kommuniziere, hat in den meisten Fällen viel mehr Verständnis dafür. Weil entweder kennt es die Situation selbst und denkt, ah ja, kenne ich total gut, entspann dich. Oder selbst wenn es jetzt ein Mann ist, der es nicht kennt, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass er denkt, oh, ja, klar, natürlich, erhol dich. Und in den seltensten Fällen oder viel seltener denkt, nee, also, was ist denn hier los? Also ich glaube, da darf man auch mal überrascht sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gemeinschaftlich mehr kommunizieren. Denn dann wird es erst sichtbar. Wir müssen zum Ende kommen. Vielen Dank für dein fantastisches Wissen, was du mit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast. Ich möchte noch zum Abschluss eine kurze SMS-Übung. Übung per SMS. Nein, Quatsch. Eine SOS-Übung haben, wenn es trotzdem einmal durchknallt. Denn es wird passieren, dass die Schnur durchknallt und dass es zu viel ist und dass man denkt, ich kann nicht mehr. Ich bin maximal überfordert. Was kann ich jetzt tun? Hast du da irgendwas?
Ja. Also wenn das tagsüber passiert, ausatmen. Immer ausatmen. Wenn wir im Stress sind, atmen wir so ein bisschen in die Brust und dann bewusst ausatmen, wenn es einem hilft, so wie wenn ich durch die Füße atmen würde. Also länger ausatmen als ein und zwar so, dass der Bauch sich hebt und senkt, die Bauchdecke. Schon das bringt einen runter. Das knipst den Ruhenerv an. Mhm. Wenn ich morgens schon merke, oh, dieser Tag wird richtig heftig, dann kann ich mich einmal fragen, und was wird mir den Tag 1% leichter machen? Was würde mir die Sache 1% leichter machen? Wahlweise, auf welche kleine Sache möchte ich mich heute freuen? Und bei mir ist zum Beispiel heute, mein Tag ist heute richtig knallvoll, dass ich dennoch jetzt noch mal eine Viertelstunde nach unserem Interview rausgehe, weil heute ist mal Sonne in Hamburg und ich gehe einmal ganz kurz bei uns im Garten vorbei und gucke, ob ich da ein Eichhörnchen oder sonst was sehe. Und ich merke, das habe ich mir heute Morgen schon vorgenommen und das entspannt den ganzen Tag, weil ich weiß, an einem Moment im Tag mache ich genau das, was mir gut tut. Und mit den beiden Sachen, glaube ich, kommst du schon so ein bisschen runter, wenn es wirklich, weil es wird immer so Tage geben, ne? Und dann natürlich, wenn es in Konflikten ist, also auch zum Beispiel mit den Kindern oder sonst irgendwas, Last Exit Klo. Sich einmal zurückziehen auf Toilette. Das ist natürlich mit ganz kleinen Kindern geht es kaum, die wackeln einem auch da noch hinterher. Das stimmt. Trotzdem Ich glaube, es bringt was schon den Ortswechsel. Also unsere Stressgedanken hängen ganz oft am Ort. Das heißt, wenn ich mich in der Küche mit meinen Kindern streite oder mit einer Lehrkraft irgendwie, dann den Raum wechseln. Also irgendwie mal kurz aufstehen, ich mache mal eben das Fenster auf. Kann man sich ja ausdenken. Also eine Bewegung machen, weil unser Kopf hängt unheimlich in Stresssituationen. Und sobald wir etwas anderes machen, lässt das ein bisschen nach und wir kommen wieder zu uns. Und wenn wir das noch kombinieren mit einmal tief durchatmen, dann kriegen wir die allermeisten Sachen wieder in den Griff und dann geht es auch wieder weiter.
Drei Wünsche frei hättest, um Burnout-Prävention für Frauen wirklich voranzubringen. Welche wären das?
Oh, viel mehr Selbstbewusstsein bei den Frauen für das, was sie leisten und sich die entsprechende Freude ins Leben holen, die dahin gehört eigentlich. Und dann natürlich mehr Unterstützung für alle, die mal strugglen, weil das gehört zum Leben dazu. Wir brechen uns auch mal einen Fuß, egal wie sportlich wir sind oder irgendwas, und brauchen da Hilfe und da gibt es viel zu wenig. Und das Dritte wäre wirklich, dass es ein Teil der Erziehung, Teil in der Schule ein Thema ist, wie alle anderen Sachen auch. Ey, wir lernen auf und runter irgendwas über, ich weiß es nicht, die Antike oder so. Und das psychosoziale und mentale Gesundheit ist immer noch so unterrepräsentiert, obwohl es heutzutage die Basis ist von Zufriedenheit und ja auch Glück. Ja.
Wie schön. Damit beenden wir es, würde ich sagen.
Danke dir.
Und atmen alle einmal ganz tief aus.
Genau. Also alles runtersacken lassen und danach.
Ja. Und dann gehen wir uns Eichhörnchen angucken. Ich gehe auch raus. Da hast du mich jetzt motiviert.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass du da warst, liebe Carola. Und vielen lieben Dank, liebe Zuhörerin, dass du dir dieses Interview angehört hast und jetzt ein bisschen Inspiration mitnimmst nach draußen und ein bisschen Entspannung. Und wir hoffen, dass wir dich da ein bisschen mehr auf den Burnout-Präventionsweg gebracht haben, beziehungsweise deine Augen dafür ein bisschen geöffnet haben. Und vielleicht magst du ja auch ein bisschen was davon weitertragen. Und ganz viele weitere spannende Folgen gibt's natürlich zu Themen rund um die Frauengesundheit bei PMS Talks mit Mut, Wut und Liebe zum Bluten und ganz viel Tabu brechen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.